Liebe Gemeinde, machen Sie sich Gedanken darüber, was andere über Sie denken, von Ihnen halten? Und wer von uns will nicht vor anderen gut dastehen? Und wie sieht es mit unserem Glauben aus? Bekennen wir diesen vor den Menschen? Stehen wir dazu, dass wir Jesus nachfolgen? Suchen wir ihn in seinem Wort? Und bezeugen wir ihn vor anderen? Oder leben wir nach dem Motto, ach, wie gut, dass niemand weiß. So müssen wir auch nicht Rede und Antwort stehen, uns unter Umständen belächeln oder verspotten lassen. Dann werden wir auch nicht angegriffen oder gar verfolgt. Nehmen wir Jesu Worte ernst, heißt das, wer sich nur an Menschen orientiert und sich von ihren Reaktionen abhängig macht, verbaut sich den Zugang zu den Handlungen Gottes. Jesus scheut sich nicht, ganz klar Stellung zu beziehen, auch gegenüber Menschen, die nicht anerkennen wollen, dass er der von Gott verheißene Retter ist. Eben, weil sie sagen, was denken die anderen? Jesus passt nicht zu ihren allgemeinen Vorstellungen. Er passt nicht zu dem, was sie bisher glaubten. Deshalb haben sie ein vorgefertigtes Bild von Jesus. Aber Jesus gibt sie nicht auf. Sie sind ihm so wichtig, dass er immer wieder das Gespräch mit ihnen sucht, so auch in unserem heutigen Predigttext aus Johannes 5, die Verse 39 bis 47. Da spricht Jesus zu den jüdischen Schriftgelehrten und Pharisäern. Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um dieses Leben zu haben. Ich suche nicht die Anerkennung von Menschen. Ihr dagegen seid anders. Ich kenne euch und weiß genau, dass ihr keine Liebe zu Gott in euch tragt. Mein Vater hat mich zu euch geschickt, doch ihr lehnt mich ab. Wenn aber jemand in eigenem Auftrag zu euch kommt, den werdet ihr aufnehmen. Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn ihr seid doch nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Aber euch ist völlig gleichgültig, ob ihr vor dem einzigen Gott bestehen könnt. Es wird gar nicht nötig sein, dass ich euch vor dem Vater anklage. Mose ist euer Ankläger, genau der, auf den ihr eure ganze Hoffnung setzt. Denn in Wirklichkeit glaubt ihr Mose gar nicht, sonst würdet ihr auch mir glauben. Schließlich hat doch Mose von mir geschrieben. Wenn ihr aber nicht einmal glaubt, was er geschrieben hat, wie könnt ihr dann glauben, was ich euch sage? Liebe Gemeinde, ein nicht einfacher Text, wenn man den so liest und hört, habe ich gedacht. Heute möchte ich Sie daran teilhaben lassen, was mir hierzu begegnet ist, was für Gedanken mir dazu gekommen sind, also was Gott mir geschenkt hat. Zunächst richtet sich diese Rede an die Juden, die Schriftgelehrten, Pharisäer. Sie studieren die Bibel. Seit ihrer Jugend wurden ihnen das Alte Testament lieb und vertraut gemacht. Mit 13 konnten die meisten von ihnen die gesamte Tora, also die Bücher Mose, auswendig aufsagen. Heute müssen die Konfis nur noch wenige Kernstücke des Glaubens auswendig können. Hut ab vor denen, die wissen wollen, wer Jesus wirklich ist und in der Bibel studieren. Aber was wirklich tragisch ist. Jesus muss seinen bibelkundigen Gesprächspartnern bescheinigen, dass sie am Ziel vorbeischießen. Hier geht es darum, dass sie verärgert waren, weil Jesus mal wieder am Sabbat, an dem es ja bekanntlich verboten war zu arbeiten, ein Wunder vollbracht hatte und einen Gelähmten am Teich von Bethesda geheilt hatte. Sie verfolgten Jesus und planten ihn deshalb auch zu töten. Jesus spricht also mit diesen Leuten und sagt ihnen zunächst, wer er ist. Dass Gott sein Vater ist und ihn zu uns gesandt hat. Und dass er den Willen seines Vaters tut und als Gottes Sohn die gleichen Werke vollbringt wie der Vater. Er erzählt ihnen von Toten, die auferweckt und lebendig gemacht werden. Und er sagt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. So einige Bibelverse vor unserem Predigttext. Und er spricht von Gott, seinem Vater, der für ihn Zeugnis abgegeben hat. Und von Johannes, dem Täufer, der ebenfalls bezeugt, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und dann kommen erst die Verse unseres Predigttextes. Interessant ist, mit welchen Menschen Jesus sich hier auseinandersetzt. Es sind Menschen, die auf der Suche sind. Und sie suchen gar nicht so verkehrt. Sie suchen an einer Stelle, die richtig ist. Heutzutage gibt es unendlich viele Angebote für Menschen, die auf der Suche nach dem Sinn ihres Lebens sind. Viele suchen leider an der falschen Stelle. Die Juden hier in unserer Erzählung des Johannesevangeliums suchen an der richtigen Stelle, nämlich in Gottes Wort. Und Jesus stellt das auch positiv fest. Ihr durchforscht die Heilige Schrift, weil ihr meint, in ihr das ewige Leben zu finden. Und tatsächlich weist gerade sie auf mich hin, sagt er. Das hört sich für mich wie ein Lob an die Juden an. Denn in Gottes Wort nach der Wahrheit, nach Sinn, nach Leben zu suchen, lässt uns auch Leben und Sinn finden. Das kann also auch für uns nicht verkehrt sein, in Gottes Wort zu suchen, nach Jesus, nach Leben, ewigem Leben. Und schon das Alte Testament sagt uns, wenn jemand aufrichtig sucht, lässt Gott sich gerne finden. Und auch Jesus bestätigt das an mehreren Stellen im Neuen Testament. Was ist aber das Problem hier? Jesus war damals von Menschen umgeben, die praktisch gefangen waren in ihrer frommen Welt. Vor lauter Eifer waren sie verschlossen für das Reich Gottes, weil ihnen Erklärungen wichtiger waren als der Inhalt selbst. Ja, man kann die Bibel lesen und Jesus trotzdem nicht kennen. Aber es gibt in der Bibel ein Hauptthema. Eine zentrale Mitte, und das ist Jesus. Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Schon wer das Alte Testament auf Jesus hinliest, wird hunderte von Verheißungen finden, die auf ihn hinweisen. Jesus benennt das Problem so. Dennoch wollt ihr nicht zu mir kommen, um dieses Leben zu haben. Es kommt darauf an, wie man die Bibel liest. Klar, kann man diesen Text so lesen, dass er nur für die Schriftgelehrten und Pharisäer damals gilt, die Jesus hier auch angesprochen hat. Aber wir sollen die Bibel immer so lesen, dass sie zu uns ganz persönlich spricht. Wie lesen wir die Bibel? Berührt sie unseren Verstand nur ihn oder auch unser Herz? Darf sie uns etwas sagen? Und nicht nur Trost, Kraft und Mutworte, dass ich bedingungslos geliebt bin, dass mir vergeben ist und vieles mehr, sondern darf sie mich auch herausfordern, zurechtweisen, korrigieren, mir sagen, wenn ich auf dem falschen Weg mich befinde und mich zur Umkehr einladen? Und wie setze ich das Gelesene um? Glaube ich das oder lässt es mich kalt? Lasse ich mich darauf ein? Lasse ich mich zu Jesus einladen? Komme ich zu ihm? Glaube und liebe ich Gott, den Vater und Jesus, den Sohn, der so viel für mich getan hat? Lebe ich mit Jesus? Und wie sieht es mit meinem Nächsten aus, den ich auch lieben soll? Bin ich empathisch? Tun mir zum Beispiel die Kinder aus der Nachbarschaft leid, deren Eltern mit Messer aufeinander losgegangen sind und die das vielleicht mitgesehen haben? Oder tut mir mein Kollege leid, dessen Frau nach langer Krankheit jetzt verstorben ist? Berührt das mein Herz? Jesus kennt jeden von uns und weiß, wie es um unsere Liebe zu Gott und unserem Nächsten steht. So heißt es auch ja auch in unserem Predigttext. Wenn ich die Bibel nur mit meinem Verstand lesen würde, wäre ich zwar belesen, wie diese Juden hier, wie zum Beispiel einer, der sich in der Weltgeschichte hervorragend auskennt, aber mir würde etwas Wichtiges, Entscheidendes und Wertvolles fehlen. Das Verstehen, der Glaube, die Liebe, das Mitgefühl, Jesus selbst, Vergebung meiner Sünden, ewiges Leben. Deshalb dürfen wir unendlich dankbar sein über den Dritten im Bunde der Trinität, der Dreieinigkeit, nämlich den Heiligen Geist, den wir geschenkt bekommen, wenn wir an Jesus Christus glauben und ein Leben mit ihm wagen. Er lässt uns verstehen, dass wir diesen Jesus brauchen und ohne ihn verloren sind. Er tut uns die Schrift auf, dass wenn wir im Alten Testament lesen, dass uns aufgeht, dass sie auf Jesus hinweist, von ihm zeugt. Dieser Heilige Geist öffnet uns die Augen, die Ohren und die Herzen, also nimmt unser steinernes Herz und schenkt uns dafür ein neues, ein fleischernes Herz. Bei Hesekiel lesen wir das, da heißt es: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das steinerne Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Diesen Heiligen Geist kann uns nur Gott schenken. Den können wir uns nicht erarbeiten, verdienen oder gar kaufen. Den können wir uns nur schenken lassen, wenn wir zu Jesus kommen und glauben, dass er Gottes Sohn ist. Und das bemängelt Jesus hier bei den Schriftgelehrten und Pharisäern, dass sie zwar die Heilige Schrift studieren, weil sie darin das ewige Leben suchen, aber zu ihm nicht kommen wollen, um von ihm das ewige Leben geschenkt zu bekommen. Und obwohl Gott, sein Vater, ihn, Jesus, seinen einzigen Sohn zu den Menschen geschickt hat, lehnen sie ihn ab. Aber wenn jemand im eigenen Auftrag zu ihnen kommt, den werden sie aufnehmen, sagt Jesus. Und sieht das in unserer Welt nicht genauso aus? Gibt es da nicht vielmehr Unglauben statt Glauben? Von dem einzig wahren Gott wollen die meisten nichts wissen, nicht an ihn glauben. Sie lesen nicht einmal sein Wort. Wenn wir einer Person sagen, dass sie Erlösung von ihren Sünden braucht, also von ihrer Schuld befreit werden muss, und erzählen, was Jesus am Kreuz dafür alles getan hat, wollen es ganz viele nicht hören, tun es als Märchen ab, belächeln uns und nennen uns naiv oder Schlimmeres. Den alleinigen, von Gott gesandten Retter wollen sie nicht hören, ihm nicht folgen, nicht glauben, auch wenn sie sich Christen nennen. Wenn aber einer daherkommt und irgendwelche Unwahrheiten erzählt, ein falscher Prophet zum Beispiel, der wird geehrt, dem wird geglaubt, der wird auf ein Podest gehoben. Ich frage mich, wer steht auf unserem Podest? Also auf Platz Nummer 1. Ist das Gott? Oder ist das jemand oder etwas anderes? Gott sollte bei uns immer die Nummer 1 sein und niemand und nichts anderes. Ich habe mal gehört, dass die Prioritäten ganz klar sein sollen in unserem Leben. In der Reihenfolge der Platzvergabe soll ganz oben Gott stehen, dann der Partner oder die Partnerin, gefolgt von den Kindern, Eltern, Geschwistern, Verwandten, Freunden, anderen Menschen und erst ganz weit unten kommt dann das Materielle, ein Haus, ein Auto etc. Und dann spricht Jesus ein weiteres heikles Thema an. Er sagt, dass es kein Wunder ist, dass sie nicht glauben können, denn sie wären ja nur darauf aus, voreinander etwas zu gelten. Ihnen ist es völlig gleichgültig, ob sie vor dem einzigen Gott bestehen können. Ja, liebe Gemeinde, was ist uns wichtiger, die Anerkennung anderer oder die Anerkennung von Gott? Will ich gut vor anderen dastehen, von ihnen gelobt werden? Oder stelle ich mich besser dar, als ich bin? Vielleicht auch mit Unwahrheit und dränge mich in den Vordergrund, um gesehen zu werden? Oder mache ich zum Beispiel mal was im Geheimen? Zum Beispiel im stillen Kämmerlein für andere beten, was niemand sieht und hört, nur Gott? Ich will mich nicht wichtiger nehmen als Gott, denn der Wichtigste ist hier Jesus in unserem Text. Und der Glaube, dass er Gottes Sohn ist. Und er lädt die Juden damals und uns heute zu sich ein und zu einem lebendigen Glauben an ihn. Und Jesus ist es nicht gleichgültig, wie wir uns entscheiden. Aber er bedrängt uns nicht, bestimmt nicht selbst über uns, sondern er lässt uns die Freiheit zu wählen, uns für oder gegen ihn zu entscheiden, an ihn zu glauben oder nicht, mit ihm zu leben oder nicht, einmal für immer bei ihm, zu sein in der Nähe Gottes oder im ewigen Getrenntsein von Gott. Er zeigt aber auch die Konsequenzen auf, das Gericht, in dem Mose der Ankläger ist, wie es hier heißt. Den Juden baut Jesus hier sogar eine Brücke. Wenn ihr doch wenigstens Mose glauben würdet, was er über mich gesagt hat, zum Beispiel in 5. Mose 18, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Wenn ihr das glauben könntet, dann könntet ihr an mich glauben, sagt Jesus. Jesus hat das Alte Testament also sehr ernst genommen. Er ist schließlich nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen, sagt er in Matthäus 5. Und wir, die wir inzwischen zusätzlich das Neue Testament haben, sehen dadurch ganz deutlich, alles führt und zielt auf Jesus hin. Die ganze Heilige Schrift, Altes und Neues Testament erzählt von ihm, von Jesus. Wer sich Jesus im Glauben öffnet, dem eröffnet er die Schrift. Es ist faszinierend, den alten Prophezeiungen nachzuspüren und dabei den Heilsplan Gottes zu entdecken, der von den ersten bis zu den letzten Seiten der ganzen Bibel sich durchzieht. Und was ist Gottes Heilsplan? Jesus sagt hier, dass ihr das Leben hättet, das ewige Leben. Liebe Gemeinde, welch ein Geschenk. Jesus hält uns des ewigen Lebens für wert. Darum sollen wir ihn in seinem Wort suchen und finden, an ihn glauben und seinen Worten vertrauen und mit ihm leben. Denn er will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Amen.